Bevor du dich entscheidest, Kreatin zu supplementieren, solltest du ein paar Dinge wissen, die die meisten nicht wissen. Kreatin ist tatsächlich eines der bestuntersuchtesten Supplemente da draußen und wird heutzutage aber leider immer noch mit vielen verschiedenen Mythen falsch verstanden und unter diesem generalisierten Thema Bodybuilding und Muskelaufbau eingestuft. Was dabei aber übersehen wird, ist, dass ein Großteil der Funktionen tatsächlich auch gar nicht nur in der Muskulatur stattfinden, sondern unter anderem eben auch im Gehirn. Und genau hier wird es aber eben leider oft auch falsch verstanden. Denn sowas wie pauschale Aussagen, Kreatin ist gut für die mentale Gesundheit oder Kreatin steigert die kognitive Leistungsfähigkeit, greifen wissenschaftlich gesehen ehrlicherweise leider einfach deutlich zu kurz. Denn sind wir doch mal ehrlich, die Daten zeigen ein deutlich differenzierteres Bild. Kreatin wirkt nicht einfach so im Alltag als Gehirnbooster, sondern eigentlich ehrlicherweise immer unter ganz spezifischen Bedingungen. Zum Beispiel nämlich genau dann, wenn dein Gehirn eben unter starkem Stress steht, wie beispielsweise bei mentaler Belastung oder auch eben bei Schlafmangel. Aber dazu dann gleich im Detail mehr. Hi und herzlich willkommen. Falls du neu bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Leiter der Medletics Academy. Und in dieser Folge zeige ich dir, was die aktuelle Studienlage zu Kreatin sagt und wie du das Ganze auch außerhalb vom Thema Kraftsport vielleicht in deinen Alltag implementieren kannst oder vielleicht sogar solltest. Wann Kreatin unter Bedingungen wie beispielsweise Schlafmangel einen Unterschied macht, welche Rolle es bei mentalen Erschöpfungen und auch Depressionen spielt und welche Dosierungen ganz spezifisch in der Forschung je nach Kontext eingesetzt werden. Also ganz viel Spaß dabei. Dann gehen wir jetzt mal ins Detail und sprechen über die 5 Fakten, über die sonst im Kontext Kreatin viel zu wenig gesprochen wird. Und ganz am Ende versuchen wir das dann nochmal für den Otto-Normalverbraucher einzuordnen. Also starten wir mit Fakt 1. Kreatin wirkt gegen Schlafmangel. Normalerweise würde man jetzt denken, das, was man am ehesten als bioaktive Substanz mit Schlafmangel assoziiert, ist irgendwie Melatonin tatsächlich. Aber nein, wir sprechen hier nach wie vor von Kreatin. Und Kreatin bietet gerade bei Schlafmangel signifikante therapeutische Vorteile, was die kognitive Leistungsfähigkeit angeht, die prinzipiell eingeschränkt werden können, wenn wir Schlafmangel haben. Und was passiert am Ende, wenn wir Schlafmangel haben? Am Ende ist es so, dass wir verschiedene Stressoren natürlich dadurch haben, die durch unsere reduzierte Resilienz und den erhöhten Schlafmangel am Ende zutage kommen. Das heißt, sowas wie metabolischer Stress, mentaler Stress sind alles Faktoren, die am Ende des Tages zu geistiger Erschöpfung, aber auch Situationen wie beispielsweise einer Hypoxie, also einem Sauerstoffmangel, führen können. Wichtig vorneweg, man kann jetzt allerdings nicht sagen, dass Kreatin irgendwie wie so eine Art Gehirnbooster, umgangssprachlich formuliert, hier wirkt, aber es ist eben doch so, dass es einige positive Effekte, gerade in diesem Kontext mit akutem Schlafmangel, erzielen kann. Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Konkret lassen sich jetzt hier bei Schlafmangel durch eine Kreatinsupplementierung folgende Vorteile beobachten. Und zwar sind das erstmal 2 Dinge an der Zahl, wenn man sie grob betrachtet. Das erste ist die kognitive Steigerung. Das bedeutet, am Ende des Tages kommt es hier zu einer deutlichen Verbesserung von so Exekutivfunktionen, sprich Gedächtnis, Reaktionen und all solchen Dingen. Aber es kommt auch zu einem zweiten Punkt, nämlich zu einer Stimmungsverbesserung. Und das ist natürlich etwas, was unter diesen akuten Stressbedingungen sowieso leidet. Aber hier kann Kreatin eben dazu führen, dass wir eine deutlich oder merklich signifikante Aufhellung unserer Stimmung am Ende haben können. Und man muss jetzt überlegen, welche Wirkmechanismen können denn jetzt genau zu diesen 2 Steigerungen der kognitiven Leistung und auch Stimmungsaufhellung am Ende beitragen. Eigentlich sind das 3 Faktoren, die Kreatin hier im Gehirn, aber auch natürlich ubiquitär im restlichen Körper sonst entfalten kann. Das erste ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen, nämlich das ist die schnelle Energiebereitstellung. Also wir wissen ja, dass Kreatin am Ende unter anderem über Phosphatgruppen dazu beitragen kann, dass wir mehr ATP, also das Äquivalent, was wir in unserem System haben, um Energie quasi bereitzustellen, dass am Ende, wenn es gespalten wird in ADP und eine Phosphatgruppe, Energie dabei frei wird. Und Kreatin hilft jetzt dabei, das quasi wieder rückzuregenerieren, sodass wir am Ende einfach mehr Energieäquivalente im System haben und dadurch, wie man im Krafttraining immer sagen würde, so halt irgendwie eine Wiederholung mehr machen kann. Also man hat länger mehr Energie zur Verfügung. Und das ist am Ende natürlich auch eine schnellere Energiebereitstellung, die der erste relevante Punkt ist, wenn es um die Wirkmechanismen im Gehirn geht. Das zweite, tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Punkt, ist die zelluläre Anpassung. Das heißt, wir haben hier lernrelevante Transkriptionsfaktoren, die durch Kreatin unter anderem zum Beispiel hochreguliert werden können. Das heißt, es kommt zu so einer synaptischen Anpassung und das sind Dinge, die am Ende Gedächtnisbildung unter anderem essentiell mit beeinflussen können. Ich hoffe, das war verständlich genug, aber um es kurz zu sagen, Kreatin kann hier die zelluläre Anpassung eben so positiv beeinflussen, dass wir positive Gedächtnisbildungssituationen schaffen können, um es zu versuchen, so einfach auszudrücken, wie es am Ende geht. Aber klar, ist natürlich an sich ein komplexes Thema. Punkt Nummer 3, ich habe ja gesagt, es sind 3 an der Zahl, zumindest die, die potenziell wahrscheinlich die relevantesten sind. Wahrscheinlich gibt es noch deutlich mehr, von denen wir wahrscheinlich auch gar nicht alle kennen am Ende. Ist es so, dass Kreatin unter anderem dazu beitragen kann, dass wir so eine Art mitochondriale Funktionssteigerung bzw. so eine Art Schutzfunktion dadurch ausfalten können. Das bedeutet, Sauerstoffnutzung bei kognitiver Belastung und unter anderem auch antioxidative Schutzwirkung können durch Kreatin optimiert und verbessert werden, was uns am Ende in diesen Stresssituationen oder auch bei Schlafentzug, bei einem Sauerstoffmangel eben dazu unterstützen kann am Ende des Tages, dass wir dadurch einfach wieder bessere Leistung, beziehungsweise in dem Fall ja bessere kognitive Leistung und Stimmungsaufhellung am Ende das Ganze dazu beitragen kann. Das heißt, wir haben 3 Faktoren oder 3 Wirkungsmechanismen. Das eine war die schnellere Energiebereitstellung, das zweite war die zelluläre Anpassung und das dritte ist die sogenannte Schutzfunktion, die alle 3 positiv durch Kreatin beeinflusst werden können. Jetzt muss man allerdings in diesem spezifischen Kontext verschiedene Besonderheiten bei der Dosierung natürlich beachten. Alle der 5 Faktoren, auf die ich gleich weiter eingehen werde, das hier ist ja Punkt 1, haben unterschiedliche Dosierungen in den wissenschaftlichen Daten. Und hier ist es eben so, um diese kognitiven Vorteile zu erzielen, war es eben notwendig, diesen begrenzten Transport von Kreatin über die Blut-Hirn-Schranke auszugleichen. Man muss sich jetzt vorstellen, wenn man Kreatin supplementiert, als Pulver, als Kapsel, wie am Ende auch immer, das gelangt über den Magen-Darm-Trakt ins Blut und befindet sich dann in diesem Transportsystem in unserem Körper. Dann gibt es aber ja noch verschiedene andere Systeme, wie nämlich die Blut-Hirn-Schranke, die wie auch die Darmschranke theoretisch überwunden werden müssen, um dann auch an Ort und Stelle, nämlich in dem Kontext, im Gehirn anzukommen. Und da ist es eben so, dass wir einen begrenzten Transport generell von Substanzen über die Blut-Hirn-Schranke haben. Das ist ja die Funktion der Blut-Hirn-Schranke. Und um eben diesen lokalen Kreatinspeicher effektiv zu erhöhen, bedeutete das, dass in den Studien eine höhere Dosierung und vor allen Dingen eine lange Dosierung notwendig gewesen ist. Und das auch höher und länger als die normale typische Supplementierung zwischen diesen 3-5 Gramm am Tag, die man so typisch kennt. Und nämlich in diesen Studien zur kognitiven Leistungsfähigkeit wurden dafür nämlich beispielsweise Dosierungen von so 20 Gramm pro Tag und das mindestens für 3-5 Wochen durchgeführt. Beziehungsweise wir hatten etwa eine Dosierung von 3-5 Gramm pro Tag und das über einen längeren Zeitraum von circa 5 Monaten. Das bedeutet, es gab 2 Situationen, hohe Dosierung und das kürzer. Und am Ende des Tages gab es eine niedrige Dosierung und die wurde dann aber deutlich länger vollzogen. Und so hat man am Ende versucht dazu beizutragen, dass der Kreatinspeicher im System, im Blut, im Körper einfach so signifikant hochgeht, dass theoretisch der Transport über die Blut-Hirn-Schranke positiv beeinflusst wird. Das heißt, Kreatin braucht in diesem Kontext, um Schlafoptimierung, Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit beizusteuern, braucht es höhere Dosierung oder eben eine längere Einnahmedauer fürs Gehirn und das auch länger und höher, als wenn man sich den ganzen Kontext für die Muskulatur anschaut. Ich glaube, ganz wichtig am Ende zu betonen, was sind so typische No-Claims in diesem Kontext, also was kann man jetzt nicht sagen? Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass Kreatin so ein allgemeiner Gehirnbooster ist für den Alltag und am Ende immer die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht. Das heißt, wenn man das Ganze kurz zum Abschluss zusammenfassen möchte, dann ist Kreatin eigentlich kein Alltagsbooster, wenn man es so nennen möchte, wirkt aber eben ganz gezielt unter Stress und das besonders bei Schlafmangel verbessert es eben Kognition, Reaktionszeit und auch, wie eben schon gesagt, die Stimmung. Grund, es puffert ATP im Gehirn ab. Wir haben eben noch gesagt, es gibt verschiedene Schutzfunktionen und Transportsysteme. Wichtig ist aber, das Gehirn braucht eben höhere Dosen oder eben eine längere Einnahmedauer als die Muskulatur, sprich irgendwas um die 20 Gramm pro Tag und das wahrscheinlich für eine Woche beziehungsweise 3 bis 5 Gramm über mehrere Monate. Kommen wir jetzt zu Faktor 2. Und zwar ist die Aussage hier, dass niedrige Kreatinspiegel im präfrontalen Kortex sind mit Depressions- bzw. Angstsymptomen assoziiert. Was bedeutet das jetzt am Ende des Tages wirklich im Detail? Und ich glaube, hier muss man wirklich sehr detailliert tatsächlich reingehen, weil natürlich in diesem psychiatrischen Kontext am Ende es wirklich sehr ganz genau auf der Wortwahl liegt. Und ich versuche das jetzt so gut es geht wiederzugeben, auch wenn ich kein Psychiater und auch kein Psychologe an der Stelle bin. Ich glaube, vielleicht ganz vorneweg sollte man sagen oder muss man auch sagen, dass der Zusammenhang eigentlich zwischen niedrigen Kreatinspiegeln, wie gerade eben in der Headline, im präfrontalen Kortex und Depressions- und Angstsymptomen wissenschaftlich eigentlich ganz gut begründet ist. Und dass man auch sagen kann, dass tatsächlich mentale Störungen wie jetzt Depressionen einfach sehr häufig mit einer gestörten, wie möchte man es formulieren, mit einer gestörten zellulären Bioenergetik, also dem Energiestoffwechsel und auch tatsächlich teilweise mit mitochondrialen Dysfunktionen im Gehirn einhergehen können. Darüber haben wir auch schon in Faktor 1 eben mehrfach gesprochen. Und Kreatin entfaltet jetzt in diesem Kontext eben wichtige Schutz- und Regulierungsfunktionen, die ich auch ja in dem ersten Faktor, wenn es um die Steigerung der neuronalen Leistung salopp formuliert, ging. Und es fungiert jetzt hier nämlich eben, wie eben auch schon genannt, als essentieller Energiepuffer, aber kann eben auch als Neuromodulator wirken, indem es beispielsweise den Wachstumsfaktor BDNF im Gehirn erhöhen kann und dadurch eben am Ende zentrale Neurotransmittersysteme positiv beeinflussen kann. Jetzt muss man allerdings sagen, die wissenschaftliche Evidenz gibt vielversprechende Effekte vor für die Praxis und da gibt es 4 Stück an der Zahl, über die können wir jetzt mal kurz sprechen. Das erste ist ein geringeres Erkrankungsrisiko. Es gibt, ja, es sind nur Beobachtungsstudien, aber es gibt dennoch Beobachtungsstudien, die belegen, dass eine generelle höhere Kreatinaufnahme mit einem geringeren Depressionsrisiko assoziiert ist. Und ja, es sind wie gesagt nur Beobachtungsdaten. Dennoch, meiner Ansicht nach, ist das etwas, was man auch nicht außer Acht lassen sollte. Punkt Nummer 2. Kreatin kann dazu beitragen, dass wir eine verbesserte Medikamentenwirkung haben. Und hier gibt es eben klinische Studien, die zeigen, dass jetzt eine Supplementierung mit Kreatin, auf die genaue Dosierung kommen wir gleich noch, die Wirksamkeit klassischer Antidepressiva, sowas wie die SSRIs zum Beispiel, bei ganz spezifischen Formen der Depression, der sogenannten Mild Depression, am Ende verbessern kann. Was jetzt nicht bedeutet, Kreatin alleine verbessert die Depression, sondern es verbessert die Wirkung eines der häufigst eingesetzten Medikamente in diesem spezifischen Kontext. Punkt Nummer 3. Es kann unter anderem Hilfe bei Therapieresistenz und auch bei Angst mit sich bringen. Das heißt, Personen, die zum Beispiel an Angststörung oder auch an therapieresistenter Depression, also so einer sogenannten SSRI-Resistenz, leiden, können potenziell von der Einnahme von Kreatin profitieren in diesem ganz spezifischen Kontext. Und Punkt Nummer 4, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, in diesem ganzen Kontext mit Vitalität, neuronalem Enhancement und Stress kann Kreatin zu einer stimmungsaufhellenden Wirkung beitragen, was natürlich am Ende bei Depressionen ein sehr relevanter Punkt ist. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen auf die spezifische Dosierung in diesem Kontext ein, nämlich um diese eben genannten positiven Effekte bei Depressionen zu erzielen, nutzen jetzt diese erfolgreichen Interventionen in der Regel irgendwas zwischen 5 und 6 Gramm Kreatinmonohydrat. Also wir reden hier wieder nicht über irgendwelche fancy Kreatinformen, die das Zehnfache kosten, sondern es wird über das ganz, ganz einfache Basic-Kreatinmonohydrat gesprochen. Wir reden hier von 5 bis 6 Gramm pro Tag über einen Zeitraum von circa 8 Wochen, was de facto nicht sonderlich viel ist. Und wir ja heutzutage auch wissen, dass Kreatin eigentlich nicht mehr in diesen typischen Kuren angewendet wird, sondern eigentlich eher eine Dauereinnahme mit sich bringt. Ganz wichtig, und das ist mir gerade in diesem Kontext sehr wichtig zu betonen, weil dieses neurologisch-psychische Thema ja immer ein sehr heikles ist, ganz wichtig, was sind jetzt Einschränkungen und sogenannte Red Flags? Auch wenn wir eine vielversprechende Datenlage in diesem Kontext haben, ist es eben so, dass, wie das auch logischerweise immer so ist, die Quellen natürlich wichtige Grenzen mit sich bringen. Und so ist es so, dass Kreatin bei mentalen Erkrankungen oder auch schlechter Stimmung jetzt nicht wie so ein Akutmedikament oder eine Akutmaßnahme wirkt. Nämlich egal in welcher Studie wir uns das Ganze anschauen, es geht eigentlich immer um eine längere Einnahmedauer. Wir haben jetzt hier von 8 Wochen gesprochen. Bei Faktor 1, wenn es um dieses neuronale Enhancement oder Stimmungsaufhellung und Co. ging, ging es um hohe Dosierungen für mehrere Wochen oder es ging um niedrige Dosierungen über mehrere Monate. Das heißt, dass ich supplementiere jetzt nicht Kreatin und dann merke ich 3 Tage später einen deutlichen Unterschied. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es keine Akutmaßnahme ist und so auch nicht betrachtet werden soll. Ebenso ersetzt es natürlich nicht die Einnahme von notwendiger Psychotherapie oder auch einer medikamentösen Behandlung. Und auch darauf bin ich ja gerade eben kurz eingegangen und gehe jetzt gleich im nächsten Faktor 3 nochmal spezifischer drauf ein, wie Kreatin mit diesen SSRIs interagieren kann. Aber ganz wichtig, dass das keine Alternative ist, sondern wenn, ist das ein sinnvoller Zusatz, der dazugegeben wird. Aber es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch, wenn man das so nennen möchte. Und was natürlich auch immer so ist, wir haben in der Studienlage verschiedene Limitationen. Wir haben teilweise zu kurze Untersuchungszeiträume von unter 6 Wochen. Wir haben fehlende groß angelegte Studien, also die Populationsgröße N ist immer recht klein gewesen. Und wir haben natürlich am Ende ein ganz signifikantes Problem. Und wie die meisten ja hier wissen, ich bin ein sehr großer Fan von Diagnostik, ist es natürlich so, dass wir können einfach keine tatsächlichen Kreatinspiegel im Gehirn messen. Und wir können das theoretisch, aber dafür müsste man natürlich Gehirnsubstanz entnehmen und das ist natürlich etwas, was nicht gemacht wird. Komme ich aber tatsächlich in einem weiteren Punkt gleich noch drauf, wenn es um das Thema Gehirnerschütterung geht, wo das tatsächlich teilweise gemacht wurde. Auch wie eben, was sind jetzt so No-Claims, also Dinge, die man bei Social Media vielleicht häufig hört, die aber de facto nicht falsch sind und die man jetzt auch nicht sagen sollte, aus dem, was ich gerade versucht habe, näher zu bringen. Erstes sowas wie, Kreatin wirkt bei mentalen Erkrankungen und schlechter Stimmung sofort. Ja, ich habe gerade eben erklärt, dass es eben keine Akutmaßnahme ist. Und Punkt 2, sowas wie durch die Einnahme von Kreatin, beziehungsweise die Einnahme von Kreatin ersetzt eine Psychotherapie oder medikamentöse Behandlung und diese Behandlungen sind damit nicht notwendig. Das ist natürlich auch Quatsch. Und wir hören sowas leider immer wieder, man sieht das bei Social Media auch leider immer wieder, dass dann irgendwie zu Supplementen gegriffen wird, weil Leute natürlichere, ganzheitlichere Lösungen wollen und hey, ich bin voll dabei, dass SSRIs greifen in den neuronalen Stoffwechsel ein und sollten absolut kritisch hinterfragt werden, wie aber ehrlicherweise andere Dinge. Aber wenn sie wirklich indiziert sind, dann sollte man sich nicht fatalerweise hinsetzen und sowas einfach durch irgendwie ein Supplement ersetzen, sondern vielleicht sinnvoll aufstocken. Fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Also, wir haben gehört, niedrige Kreatinspiegel im präfrontalen Kortex sind mit Depression und Angst assoziiert. Kreatin wirkt dort sowohl als Energiepuffer, kann aber auch eben Wachstumsfaktoren wie BDNF erhöhen und am Ende die Neurotransmitter-Systeme mit positiv beeinflussen. Was zeigt sich jetzt in diesem Kontext klinisch? Es verbessert die Wirksamkeit von SSRIs, kann bei therapieresistenten Depressionen helfen und ist mit einem geringeren Depressionsrisiko in Summe assoziiert. Dosierung haben wir gesagt, 5 bis 6 Gramm pro Tag über mindestens 8 Wochen. Es ist kein Akutmittel und auch kein Ersatz für Therapie und Medikamente. Kommen wir zu Punkt 3, beziehungsweise einem etwas spezifischeren Punkt, über den wir gerade eben bei Kreatin schon gesprochen haben, nämlich die SSRIs. Und der Claim ist hier, dass RCTs zeigen, dass Kreatin die Wirksamkeit von SSRI wie Escitalopram beispielsweise bei der Major-Depression verbessert. Haben wir gerade eben schon ganz kurz drüber gesprochen und jetzt möchte ich hier nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also, was die Studien laut Quellen in dem Kontext genau zeigen, ist, dass wenn Patienten, die an einer sogenannten Major-Depression leiden, regulär mit einem typischen Antidepressivum, wie eben schon gesagt Escitalopram, also einem typischen SSRI, behandelt werden, kann die zusätzliche Einnahme von Kreatin die positive Wirkung dieses Medikamentes nachweislich verbessern. Woran das jetzt zu 100% liegt, gehen wir gleich noch im Detail ein, beziehungsweise die Spekulation dahinter, woran das genau liegt. Und da ist es eben dann so, dass das Kreatin oft dabei hilft, dass Medikamente besser anschlagen, zumindest in diesem Kontext das SSRI. Darüber hinaus kann man aber auch sagen, dass die Studien noch ein paar andere Dinge belegen, beziehungsweise weitere, nennen wir es mal, klinische Effekte mit sich bringen. Und hier sollte man vor allem zwei letzten Endes mit sich bringen. Das erste ist bei der bipolaren Depression. Also wir werden jetzt noch ein bisschen spezifischer. Nämlich bei dieser ganz spezifischen Form konnte Kreatin die sogenannte Remissionsrate, also quasi die Rate, wo die Erkrankung nicht mehr nachweisbar ist, deutlich erhöhen. Was am Ende dann auch bedeutet hat, dass die Krankheitssymptome der Patienten signifikant zurückgegangen sind. Aber nur bei dieser ganz spezifischen Form. Und das Zweite, und das habe ich eben auch schon mal ganz kurz angedeutet, das ist bei Therapieresistenzen. Weil es gibt auch verschiedene Depressionstypen, die auf die typischen SSRIs nicht reagieren. Und wenn jetzt hier ein Psychiater, ein Psychologe zuhört und da super gerne im Podcast mal mit mir drüber reden würde, dann super gerne drunter kommentieren. Wenn ihr Tipps habt, natürlich auch super gerne. Ist ein Thema, wo ich mich sehr, sehr, sehr gerne mal mit jemandem sehr lange hinsetzen würde und das für euch natürlich aufnehmen würde. Und da ist es eben so, wenn wir bei dieser therapieresistenten Depression bleiben, dass es de facto einfach so ist, dass, nennen wir es mal so, dieses es zu einer potenziellen Verbesserung kam, wenn wir Kreatin supplementiert haben, trotz dieser Therapieresistenz. Warum das jetzt genauso ist, das geht aus den Studien am Ende leider nicht hervor, ist aber trotzdem spannend ist, dass auf diese herkömmlichen Antidepressiva, nämlich die SSRIs, nicht reagiert wird, in der Kombination mit Kreatin das Ganze aber trotzdem deutlich besser anschlägt als ohne. Finde ich einen sehr spannenden Punkt tatsächlich und ich würde hier selber gerne verstehen, warum das so ist und die Frage ist, man hat das wahrscheinlich gar nicht verstanden, sondern es sind ja nur Beobachtungsdaten in dem Kontext. Trotzdem fände ich sehr spannend, was die Meinung hier von einem Psychologen, Psychiater in dem Kontext wäre, weil ich schon denke, dass auch Erfahrung in dem Kontext eine große Rolle spielen würde, wobei man natürlich dazu sagen muss, ob es da überhaupt viel Erfahrung gibt, denn Kreatin wird ja in diesem Kontext, über den wir jetzt gerade reden, leider einfach immer noch viel zu wenig angewendet. Aber gehen wir so ein bisschen mal drauf ein, was so mein Verständnis, beziehungsweise auch was in den Studien untersucht wurden, was diese verbesserte Medikamentenwirkung erklären könnte. Und hier gibt es verschiedene Konstrukte, nenne ich sie jetzt mal. Bei mentalen Erkrankungen wie Depressionen im Gehirn ist es eben oft so, dass wir eigentlich über einen generalisierten Energiemangel sprechen. Und auch hier wissen wir ja und haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass Kreatin unter anderem, das ist ja mit die Hauptfunktion, die die meisten kennen, dazu beitragen kann, Energiereserven zu erhöhen und auch Energie generell schneller zur Verfügung zu stellen. Und das wird in den meisten Daten immer so, und das habe ich eben auch schon mal gesagt, als generelle zelluläre Bioenergetik beschrieben, wenn es eben um diese biologische Energieverfügbarkeit geht. Und das kann jetzt mit vielen Faktoren zusammenhängen. Ein relevanter Faktor ist wahrscheinlich schlecht funktionierende Mitochondrien in diesem System. Und auch da kann Kreatin eben mehrfach unterstützen, nämlich Mitochondrienfunktionen kann es optimieren, es kann bei Sauerstoffmangel helfen, es kann bei oxidativem Stress helfen, es kann aber de facto natürlich auch den Energiebedarf direkt erhöhen, beziehungsweise den Energiebedarf direkt besser decken, indem es mehr Energie zur Verfügung stellt. Glaube ich, ganz relevanter Faktor. Aber wie eben auch schon gesagt, über Wachstumsfaktorausschüttungen, BDNF und Co. Kann natürlich auch generell die neuronale Gesundheit einfach wichtig beeinflusst werden. Jetzt ist ja die Frage, wie war dieses Kreatin in diesem spezifischen Kontext denn dosiert? Und auch hier wieder sehr spannend, sehr ähnlich wie wir das eben auch schon hatten, wenn es um die neuronale Gesundheit bei Depressionen ging, war es so, dass bei erfolgreichen Interventionen in der Regel irgendwas zwischen 5 und 6 Gramm Kreatinmonohydrat um die 8 Wochen bzw. mindestens 8 Wochen gegeben wurde. Ganz wichtig, dass die Quellen hier allerdings auch ausdrücklich betonen, was wieder die Grenze ist, habe ich eben auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, und dass das keine Akutmaßnahme ist und dass sie auf keinen Fall ein Ersetzen von Psychotherapien bzw. medikamentösen Behandlungen in dem Kontext erwägen würden. Was sind jetzt so typische No-Claims, wenn man es so nennen möchte? Auch hier, Kreatin wirkt bei mentalen Erkrankungen und schlechter Stimmung sofort, haben wir gerade eben schon mal gehört. Und Kreatin ersetzt Medikamente bzw. Kreatin ersetzt Psychotherapie. Und dritter Claim, Kreatin hilft bei Depressionen. Auch das würde ich so nicht unterstreichen, wenn man das sagt. Ja, es kann im spezifischen Kontext helfen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Wording sinnvoll und gut wählen, denn am Ende ist es so, dass der Endkunde das halt einfach total falsch versteht und für sich interpretiert, und ich glaube, da kommen wir dann nicht sonderlich weit, weil Wissenschaft natürlich etwas ist, was in der Kommunikation richtig betrieben werden sollte. Fassen wir auch das kurz zusammen. Kreatin verbessert nachweislich die Wirksamkeit von SSRIs bei der typischen Major-Depression und erhöht am Ende auch die Remissionsrate bei bipolarer Depression. Der Mechanismus: Kreatin kämpft bzw. Kreatin bekämpft den gehirntypischen Energiemangel bei Depressionen, wirkt neuromodulatorisch und erhöht BDNF. Dosierung 5 bis 6 Gramm pro Tag, mindestens 8 Wochen. Kein Akutmittel, kein Therapieersatz. Und ja, die Zusammenfassung habe ich mir hier natürlich aufgeschrieben. Die habe ich jetzt also gerade abgelesen, weil es einfach deutlich einfacher ist, euch so einen relevanten Schnipsel ganz kurz wiederzugeben, als das in 25 Sätzen wiederzugeben, wie das Kapitel eigentlich davor. Also kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Punkt 4, und das ist ein sehr spannender, finde ich, weil hier geht es um Kreatin bei Gehirnerschütterung. Vor allen Dingen um ehemalige NFL-Spieler, die nämlich messbar weniger Kreatin im Gehirn hatten. Und ja, wenn ich das so sage, meine ich das auch so. Also hier wurde das Gehirn tatsächlich untersucht. Wir reden also hier über Beobachtungen bei ehemaligen NFL-Spielern, die tatsächlich in diesem Kontext jetzt ein zentraler Anhaltspunkt für neuroprotektive Rolle von Kreatin mit sich bringen. Und hier sieht man, dass die Studien einfach gezeigt haben, dass bei diesen Footballspielern zwischen, ich glaube es waren 40 bis 69 Lebensjahren, die während der aktiven Karriere, ja okay, Hand aufs Herz, das ist jetzt beim American Footballspieler auch nichts sonderlich Seltenes, wiederholt Schläge an den Kopf erhalten haben, Jahre später ein stark reduzierter Kreatingehalt in der weißen Hirnsubstanz gemessen wurde. Also ja, das Gehirn wurde hier untersucht. Ich glaube, ein relevanter Punkt ist nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen und nochmal zu hinterfragen, was passiert bei so einer Gehirnerschütterung. Ich will jetzt keine 4 Stunden über Gehirnerschütterung reden, aber grundsätzlich ist das ein Trauma am Kopf, der zu einer plötzlichen Entkopplung von Energie Angebot und Nachfrage führen kann. Das heißt, die Nachfrage ist deutlich höher als das Angebot am Ende des Tages. Und dadurch werden natürlich so Begleiterscheinungen wie einen Sauerstoffmangel, also eine Hypoxie am Ende, das bringt das Ganze mit sich. Und das führt dann sekundär wieder dazu, dass wir zu wenig Energieversorgung haben, dass wir dadurch dann sekundär auch massiv reduzierte Kreatinspeicher im System haben. Und gleichzeitig wird dadurch dann natürlich so eine schädlich zelluläre Kaskade ausgelöst, die mit einer vermehrten Glutamatfreisetzung, einer Calciumfreisetzung am Ende und auch mit oxidativem Stress zu tun haben kann. Und am Ende, das ist jetzt der allerschlimmste Fall, das ist natürlich nichts, was immer passiert, aber theoretisch im neuronalen Zelltod münden kann, ist am Ende, sorry für den Vergleich, aber theoretisch ist es am Ende ein bisschen wie ein Herzinfarkt. Also der Mechanismus ist natürlich ein völlig anderer, aber beim Mechanismus vom Herzinfarkt kommt es zu einer Verstopfung eines Gefäßes, hinter der Verstopfung auch zum Sauerstoffmangel und das führt am Ende letzten Endes zum Gewebsuntergang. Und hier ist natürlich der Auslöser ein völlig anderer, aber auch hier haben wir oxidativen Stress und Sauerstoffmangel und im Worst Case kann das am Ende zum neuronalen Zelltod führen, was dann natürlich in dem Fall ein tragisches Szenario wäre. Die Frage ist jetzt aber, was ist denn jetzt hier in diesem Kontext der genaue therapeutische Nutzen von Kreatin? Und Kreatin kann tatsächlich dieser schädlichen Kaskade direkt entgegenwirken, indem es erstmal die Phosphokreatinspeicher erhöht, also wieder die Menge an Energie erhöhen kann, das heißt den Energiebedarf eher oder besser decken kann in diesem Kontext, stabilisiert mitochondriale Funktion, was auch wieder der Energie zugutekommt und ist halt, wie eben schon gesagt, ein direkter ATP oder schneller Energiepuffer und kann damit die größten Probleme an und für sich nicht beheben, aber ein bisschen abpuffern und dem entgegenwirken. Grundsätzlich entstehen daraus also folgende Vorteile, nämlich drei Stück an der Zahl. Das erste ist erstmal die Linderung von Symptomen. Also eine Supplementierung kann typische Begleiterscheinungen wie sowas typisch bei einer Gehirnerschütterung, Schwindel, Kopfschmerzen und Co. tatsächlich lindern. Und das sogar auch messbar, wenn man sich verschiedene Scores anschaut. Punkt Nummer zwei, wir haben eine bessere Erholung durch das Thema Kreatin in diesem spezifischen Kontext. Und da gab es zum Beispiel eine Studie, eine klinische Studie mit Kindern und Jugendlichen, die ein schweres Schädel-Hirntrauma erlitten hatten. Und in dieser Studie hat man festgestellt, dass eine 6-monatige Einnahme von Kreatin, und ich rede jetzt hier nur von einer Dosierung von 0,4 Gramm pro Tag, die allgemeine generelle Erholung und die kognitive Funktion bei diesen Kindern in Kombination mit den Symptomen deutlich verbessern konnte. Und wir reden jetzt hier nur von 0,4 Gramm pro Tag, was tatsächlich ja sehr, sehr, sehr wenig ist. Aber klar, reden natürlich auch in dem Kontext von Kindern. Und Punkt 3 ist die Prävention von Sportlern. Gerade besonders in diesem spezifischen Kontext natürlich jetzt bei Athleten und Athletinnen in Kontaktsportarten, die jetzt eben ein erhöhtes Risiko für Gehirnerschütterungen mit sich bringen, wird sehr wahrscheinlich eine präventive Einnahme als relevant eingestuft und kann in diesem Kontext eben kostengünstig, das ist ja auch, haben wir noch gar nicht überredet, aber ist ja Kreatinmonat, das ist ja sehr, sehr, sehr kostengünstig, dazu beitragen, dass die neurologische Erholung einfach unterstützt werden kann. Also auch präventiv eine sehr sinnvolle Methodik und das eben, wie gerade gesagt, kostengünstig. Was sind aber jetzt so Einschränkungen der Forschungslage? Und ich glaube, das logischste erste ist das Thema der Gehirnuntersuchung, also der Kreatinspeicher, die wir im Gehirn nicht richtig messen können. Allerdings, wenn man in die Quellen im Detail reinschaut, geht es primär darum, dass natürlich aus ethischen Gründen keine richtig kontrollierten Studien durchgeführt werden können, bei denen Menschen jetzt absichtlich Schaden zugefügt wird, also denen absichtlich Gehirnerschütterungen und absichtlich Gehirnverletzungen zugefügt werden. Deswegen stammen in diesen Daten, die wir uns hier angeschaut haben, die stärksten Belege für die direkte neuroprotektive Wirkung eben aus Tierstudien an Mäusen und Ratten in dem Kontext. Und das ist natürlich, muss man auch ganz klar sagen, bedingt auf den Menschen natürlich nur übertragbar, wenn es um kontrollierte Studien geht. Ne? Beobachtungsstudien ist wieder was anderes. Also deswegen ist ganz wichtig festzuhalten, dass jetzt so eine Behauptung, wenn man sie so aufstellen möchte oder wie ich sie hier aufgestellt habe, dass eine Heilung von Hirnschäden bei Erwachsenen durch Kreatin klinisch zweifelsfrei bewiesen sei, das ist natürlich ein völlig falsches Versprechen. Also man kann jetzt nicht sich irgendwie hinsetzen und sagen, Hirnschäden bei Erwachsenen werden durch Kreatin zweifelsfrei behoben bzw. geheilt. Klar, das ist jetzt natürlich auch eine sehr extreme Aussage, aber trotzdem muss man, also wir haben hier Tierstudien und wir haben Beobachtungsstudien und ja, am Ende ändert das in der Praxis nichts, denn wir würden ja Kreatin sowieso empfehlen zu supplementieren den allermeisten Menschen, natürlich nicht ubiquitär für jeden, aber den meisten Menschen und wir sprechen hier tatsächlich ja sogar von niedrigeren Dosierungen und am Ende ändert das in der Praxis nichts. Es ist aber trotzdem meiner Ansicht nach ein sehr spannendes Detail, gerade wenn man in diesen Sportarten unterwegs ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, Menschen, die in solchen Kontaktsporten unterwegs sind, sind athletisch, machen sehr viel Sport, bringen gewisse Gewichtsklassenniveaus mit sich, die einen potenziellen Vorteil in bestimmten Positionen mit sich bringen. Also worauf will ich hinaus? Das sind wahrscheinlich meistens sowieso Menschen, die viel Krafttraining machen und die sich mit einer Kreatinsupplementation sowieso meistens schon auseinandergesetzt haben. Trotzdem dennoch meiner Ansicht nach sehr sinnvoll, darüber zu sprechen, dass es eben auch bei Verletzungen und auch bei neuronalen Verletzungen eventuell helfen kann. Also Zusammenfassung zu dem Kapitel. Auch hier wieder, bei Gehirnerschütterung bricht die zerebrale Energieversorgung zum Teil ein, Kreatinspeicher sinken, oxidativer Stress und neuronaler Zelltod im Worst Case drohen. Kreatin kann tatsächlich einen Teil dieser Kaskade abpuffern, Symptome wie Kopfschmerzen verkürzen und Erholung am Ende beschleunigen. Besonders relevant ist das Ganze natürlich für Kontaktsportler, auch unter anderem natürlich als Präventionsmaßnahme. Wichtige Einschränkungen, wie eben schon gesagt, stärksten Belege kommen aus Tierstudien oder und auch aus Beobachtungsstudien. Und eine klinisch bewiesene Heilung von Hirnschäden beim Menschen ist kein gesicherter Claim. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu Punkt 5. Und das ist wahrscheinlich der relevanteste Punkt, den du vielleicht deinen Eltern oder deinen Großeltern mitgeben solltest oder wenn du über 50 bist, das Ganze vielleicht für dich selber nutzen sollst oder kannst oder wenn du Therapeut bist, natürlich für deine Patienten, für deine Klienten oder für deine Kunden am Ende nutzen solltest, denn es geht hier um ältere Erwachsene, die ein 30-40% geringeres oder einen geringeren Phosphokreatinspeicher haben und damit tatsächlich unter anderem Kreatin bei Sarkopenie besonders wirksam sein könnte. Also, wir adressieren uns hier an den altersbedingten Muskel- und Kraftverlust, sprich die Sarkopenie und die Dynapenie. Zwei sehr, sagen wir mal so, in den letzten 5 Jahren breit getretenen Erkrankungen kann man sie schon gar nicht richtig nennen, aber theoretisch sind es schon Erkrankungen oder Probleme, die im Alter mit sich kommen, wenn der Lifestyle nicht passt. Und am Ende des Tages sind das zwei Dinge, die für die meisten Menschen total unsexy sind noch, weil es halt irgendwo im Alter erst kommt, aber etwas, was man sehr gut angehen kann und womit man sehr viele Probleme im Alter tatsächlich, ich will nicht beseitigen sagen, aber deutlich verbessern kann auf jeden Fall. Und hier ist es de facto einfach so, dass ältere Menschen in diesem Kontext auf jeden Fall von einer Supplementierung laut dieser Daten profitieren würden, wenn es ums Kreatin geht. Ganz kurz vielleicht zum physiologischen Hintergrund. Mit zunehmendem Alter, wie gerade eben schon kurz in der Einleitung gesagt, ab 50 verändert sich unser Muskelstoffwechsel. Klar, wir verändern auch unseren Lifestyle. Wir bewegen uns anders, wir bewegen uns teilweise weniger oder machen weniger Sport, weniger Krafttraining und Co. Und da ist es einfach so, dass ältere Erwachsene naturgemäß einfach einen oft wie eben auch schon gesagt, 30-40% geringere muskuläre Phosphokreatinspeicher mit sich bringen als junge Menschen. Und ja, natürlich ist es so, dass viele Dinge sich im Alter verändern, ob das jetzt Kreatinspeicher sind, ob das durch den sinkenden Anteil an Muskelmasse vielleicht der erhöhte Bedarf an Proteinen und an Eiweißen ist. Das heißt, es verändern sich im Alter viele Dinge. Und de facto ist es aber so, dass die Kreatinspeicher oder die Phosphokreatinspeicher am Ende ein essentieller Energiepuffer für Kraftbereitstellung in der Zelle dienen. Und dieser signifikante Mangel, den wir im Alter ab über 50 häufiger haben, eine direkte Abnahme der Muskelmasse und auch der Leistungsfähigkeit mit sich bringen. Und wer sich schon mal mit Sturzrisiken und Statistiken auseinandergesetzt hat, was unter anderem primäre Todesursachen im Alter sein können. Und ich rede jetzt hier nicht von diesen typischen Todesursachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und all solche Dinge, sondern wie viele Menschen an einem Bruch eines großen Röhrenknochens sterben, beziehungsweise durch die Immobilisation nach der Operation. Und ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass Operationen schlecht sind, um Gottes Willen, überhaupt nicht in dem Kontext. Trotzdem ist es erschreckend, wenn man sich diese Daten anschaut, wie viele Menschen oder wie viel Prozent der Menschen am Ende an einem großen Knochenbruch im Alter aufgrund von Instabilität, von zu wenig Bewegung, von mangelnder Stabilisation und Co. Am Ende wirklich tatsächlich versterben. Und da ist, glaube ich, der therapeutische Nutzen bei Sarkopenie dann recht klar, wenn man sich das im Detail anschaut. Nämlich durch die gezielte Einnahme in dem Kontext von Kreatin können wir jetzt eben diese altersbedingten Speicher wieder erhöhen, was am Ende des Tages einfach dazu beitragen kann, dass wir nicht so viel Muskulatur verlieren, weil der Körper deutlich mehr einfache Energiereserven zur Verfügung hat, auf die er zurückgreifen kann. Aber, und hier können wir direkt schon eine No-Claim in den Raum werfen, Kreatin alleine, und ganz wichtig, ich fange nochmal von vorne an, Kreatin alleine stoppt den Muskelabbau im Alter nicht. Kreatin ist keine Wunderpille, die irgendwie ohne Reiz, sprich Krafttraining, funktioniert. Also ganz wichtig, über all das, worüber wir gerade reden, das funktioniert nur in dem Kontext, wenn ich auch einen muskulären, adäquaten Reiz auf mein System, aka Krafttraining, habe. Und man muss also sagen, die hochwirksame und auch die sichere Strategie am Ende des Tages gegen Sarkopenie ist die Kombination aus Kreatin und einem regelmäßigen Krafttraining, was beispielsweise dreimal die Woche sein könnte. Und auch hier haben ältere Menschen oder generell viele Menschen haben immer noch Angst vor Krafttraining. Auch da schaut man sich mal so Verletzungsstatistiken an, ist es mit die Sportart, wenn man es als Sportart bezeichnen kann, die das geringste Verletzungsrisiko aufgrund der kontrollierten Bewegung und Co. mit sich bringt. Und ich rede jetzt hier nicht von hochexklusivem CrossFit-Training oder sowas mit einer Timecap. Das ist natürlich nochmal was ganz Spezifisches anderes. Also, wenn man jetzt diese Kombination nutzt, Kreatin und Krafttraining, dann ist die Evidenz ziemlich deutlich, nämlich erstens deutlich mehr Muskelmasse und am Ende höhere Kraftzuwächse. Das sind die zwei Dinge, die wir daraus resultiert sehen. Und jetzt würde sich ja, vielleicht stellst du dir die Frage sogar, ja, aber liegt das jetzt vielleicht nicht auch nur am Krafttraining? Und auch das ist natürlich was, was am Ende des Tages sich die Studien hier schön angeschaut haben. Also es wurde verglichen zwischen verschiedenen Gruppen, Menschen, die nur das Krafttraining gemacht haben und Menschen, die Krafttraining mit Kreatin gemacht haben. Und da schauen wir jetzt mal rein. Also betrachten wir Punkt 1, deutlich mehr Muskelmasse. Da sehen wir an Meta-Analysen tatsächlich, dass ältere Erwachsene, die ihr Krafttraining mit Kreatinsupplementation unterstützen, über circa durchschnittlich 12 bis 13 Wochen rund 1,37 Kilogramm, und ich rede nicht von Gramm, sondern Kilogramm, mehr Muskelmasse aufbauten als diejenigen, die nur trainiert haben, ohne Kreatinsupplementation. Das heißt, wir reden von in 3 Monaten von einem Muskelzuwachs von 1,4 circa Kilogramm mehr als ohne die Supplementation, was einfach absolut crazy ist. Also 1,4 Kilogramm Muskeln, das ist schon eine betrachtliche Menge, generell in 3 Monaten aufzubauen. Aber das war ja nur die Masse, die mehr aufgebaut wurde als in der anderen Gruppe. Auch hier muss man natürlich jetzt wieder den Kontext ganz ins Detail legen. Wie war der Trainingsstatus? Also jemand, der schon seit 60 Jahren trainiert, beziehungsweise wenn die Leute natürlich 50 waren, geht es ja nicht seit 60 Jahren, aber wenn die Leute seit 30 Jahren trainiert haben, ist das natürlich was anderes am Ende. Aber gucken wir auf Punkt 2. Das war der höhere Kraftzuwachs und da war es so, dass auch die Maximalkraft einfach positiv davon profitierte und das Ganze auch messbar, nämlich mit einer Steigerung von durchschnittlich zusätzlich 2,12 Kilo bei einer Trainingsdauer ab 3 Monaten. Das heißt, die Leute haben nicht nur 1,4 Kilo Muskelmasse mehr gehabt, sondern die Leute sind auch circa 2 Kilo stärker gewesen, beziehungsweise der Kraftzuwachs war mehr als ca. 2 Kilo stärker als bei der anderen Gruppe. Wie sahen jetzt aber die Zielgruppen aus und wie war die Einnahme in diesem Kontext geschnürt? Also von diesen Strategien profitieren insbesondere gesunde Erwachsene, muss man natürlich sagen, wenn man jetzt wieder den Kontext verändert und ganz spezifische Erkrankungen damit reinnimmt, dann brauchst du natürlich wieder andere Daten. Wir reden von ca. 50-Jährigen sowie postmenopausalen Frauen. Und da muss man klar sagen, in diesem ganzen hormonellen Kontext der Postmenopause bringt natürlich dieses, also die Kreatinsupplementation natürlich auch was, aber das Krafttraining vor allem natürlich auch noch einen enormen Vorteil auf das Thema Knochendichte mit sich, wo wir in der Postmenopause auf Verlust von Östrogen und Progesteron ja als Frauen grundsätzlich ein größeres Problem haben, als es die Männer haben. Wobei das bei Männern tatsächlich auch nicht zu vernachlässigen ist, aber bei Frauen ist das ein deutlich größerer Drop von den Hormonen, und damit auf jeden Fall ein signifikanteres Problem, wo man mit Krafttraining auch stark und sehr gut entgegenwirken kann. Was das Einnahmeprotokoll jetzt angeht, muss man sagen, wurde hier meist mit einer Erhaltungsdosis von 5 Gramm pro Tag gearbeitet und das Ganze auch so empfohlen. Es gab hier zwei unterschiedliche Szenarien, wie mit Ladephasen vorangegangen wurde. Es gab eine kurze Ladephase von so 5 bis 7 Tagen mit ca. 20 Gramm. Kann man jetzt irgendwie Erfahrungen einstreuen? Ja, kann man machen. So habe ich das ganz früher auch gelernt. Würde ich das heute so empfehlen? Wahrscheinlich nicht, ehrlicherweise. Weil, also wenn man ganz schnell viel Effekt haben möchte, dann kann man so eine Ladephase machen. Das Nachhaltigste ist, einfach Kreatin dauerhaft zu supplementieren oder zumindest sehr lange zu supplementieren und dann Dosierung um die 5 Gramm. Ja, je älter man wird, desto höher kann auch die tägliche Dosierung dort sein. Es gibt auch so ein paar Daten, die mittlerweile tatsächlich zeigen, dass Kreatinsupplementation am Abend wieder sinnvoller sein könnte oder sogar mehrfach über den Tag hinweg. Also auch da verändert sich das Ganze vom Prinzip übers Alter hinweg und ältere Menschen profitieren von einer höheren Menge aufgrund der stärker abfallenden Speicher in dem Kontext. Eine ganz interessante Besonderheit in dem Kontext war die Zielgruppe, dass bei Älteren die Einnahme von Kreatin direkt nach dem Training nachweislich zu besseren Zuwächsen an der Muskelmasse geführt hat, als wenn man das wann anders über den Tag hinweg gemacht hat. Grundsätzlich empfehlen wir sonst auch immer, dass man das Kreatin irgendwann im Verlauf des Tages nimmt, weil das ja sowieso ein Speicher ist und damit nicht ins Gewicht fällt, wann ich das nehme. Aber in diesem Kontext, weil es eben gerade direkt nach dem Training nachweislich zu besseren Zuwächsen geführt hat, als wenn man es wann anders genommen hat. Auch hier, no claim, Kreatin alleine stoppt den Muskelabbau im Alter. Das kann man nicht sagen, weil es ist die Kombination aus Kreatin und dem Krafttraining. Ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Und auch hier habe ich eine ganz kurze Zusammenfassung für euch. Ab 50 sinken muskuläre Phosphokreatinspeicher um 30-40%. Das ist ein absoluter direkter Treiber für das Thema Sarkopenie. Kreatin alleine stoppt das nicht, aber in Kombination mit Krafttraining zeigen Meta-Analysen plus 1,37 Kilogramm Muskelmasse und messbare Zuwächse über ca. 12 Wochen. Besonders relevant für Frauen in der Postmenopause, da zusätzlich der Knochenabbau verlangsamt wird. Dosierungen waren hier 5 Gramm pro Tag und idealerweise wurde das Ganze direkt nach dem Training eingenommen. Jetzt haben wir über 5 ganz spezifische, kontextabhängige Supplementationen und Wirkungseffekte von Kreatin gesprochen. Jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das für den Otto-Normalverbraucher? Wenn du dich natürlich in einer dieser 5 Fakten wiederfindest, dann hast du jetzt ja ganz spezifisch für dich was gelernt. Ansonsten muss man sagen, Kreatinsupplementation ist extrem belegt, extrem bewiesen, Kosten sind sehr gering, Risikoprofil ist sehr gering, es gibt keine haltbare Evidenz für so typische Dinge, die man ständig hört, wie Haarverlust oder sowas. Es ist unglaublich sicher. Es erhöht zwar den Kreatininspiegel, aber es ist kein sinnvoller Parameter für die Nierengesundheit. Man sollte mit dem Cystatin C arbeiten. Wenn ihr euch irgendwie eine allgemeine Folge zu Kreatin und Supplementation mit Mythen und sowas wünscht, schreibt das super gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, natürlich auch super einfach freuen, wenn ihr Feedback zu den Fakten, zu der Folge dalasst und uns einfach ein bisschen mehr zeigt. Wollt ihr mehr so ganz diepe Sachen? Wollt ihr vielleicht mehr so Basic-Themen wie das Thema Magnesium, was wir vor ein paar Wochen gemacht haben? Also gebt uns ein bisschen Input, damit wir einfach wissen, wo du am besten von profitierst, sodass wir für dich die besten Inhalte kreieren können, damit du deine Gesundheit oder auch deine Leistungsfähigkeit für dich nachhaltig verändern kannst. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag. Bis dahin.